Gut, herzlich willkommen zurück nach den Ferien. Wir haben alle angenehme Ferien gehabt. Wir werden drei Dinge heute machen, nämlich erstens kurz über den Gastvortrag reden, zweitens wiederholen, was wir getan haben, und drittens ein paar neue Dinge hoffentlich noch aufbringen. Kurz zu den Fakten. Es gibt einen Zusatzvortrag, Präsentationstechnik. Definition ist hilfreiche Techniken, Ratschläge, praktische Schritte, das Verstehen von Präsentationen und das Folgen präsentieren selbst. Ist auf der einen Seite für all die, die sehr gerne präsentieren gemacht, weil dann lernen sie auch, wenn man es richtig macht und nicht nur viel redet. Ich habe lange dazu gebraucht, ich weiß nicht, ob ich es mittlerweile richtig kann, aber ich hoffe, es ist besser geworden. Und für alle anderen, die sehr ungern präsentieren, ist es ganz besonders wichtig, damit sie mal den Mund aufmachen. Es geht, im Endeffekt ist Präsentieren wie fast alles andere eine Reihe von handwerklichen Fertigkeiten, die man erlernen kann, die aus einer lustigen Kombination aus Vorbereitung und Spontanität bestehen. Und wenn man eine gute Kombination aus einer richtigen Vorbereitung und einem guten Drehbuch hat, ist Präsentation selbst nicht sonderlich mühsam. Ist aber gern eine Sache, wo Leute sagen, das mag ich nicht. Und jemand, wo zwei Leute stehen und einer steht vorne, passiert es gerne, dass man dann nervös wird, den Mund nicht aufkriegt, vergisst, was man sagen wollte und so weiter und so fort. Das ist für die Übung nicht unbedingt das Wichtigste, aber ist für beruflichen Alltag entscheidend. Und Web-Engineering und alle anderen Dinge, was man gemacht hat, muss man präsentieren. Und es ist nun leider mal so, dass die Arbeit mittelmäßig sein kann, wenn die Präsentation gut ist, kann man viel retten. Wenn die Präsentation schlecht und die Arbeit toll ist, merkt es keiner. Das heißt, das ist etwas, wo es sich durchaus lohnt, auch so sehr man sagt, ich mache gute Dinge und verkaufen soll es jemand anderer, ist das eine Fertigkeit, in die man gerne ein bisschen Zeit investieren kann. Daher allen stark empfehlen, das anzuhören, wenn ich Zeit habe, komme ich auch hin. Wird nicht von mir gehalten, sondern von zwei Kollegen, die viel Erfahrung in dem Bereich haben und ist auch nicht zuletzt für Übung nicht unpraktisch, weil da auch Tutoren sind, die halt auch beeindruckt werden wollen. Und wenn man die Geschichte gut erzählt, kommt es besser rüber. Und wie wir schon bisher gesehen haben, geht es bei Web Engineering auch nicht zuletzt um den medialen Aspekt. Und Medium hat sehr viel mit Präsentation zu tun. Das heißt, man kann indirekt sogar ein bisschen was darüber legen, wie erzähle ich eine Geschichte ganz allgemein. Ein Aspekt, den wir hier sicher nicht einmal streifen können. Soweit dazu. Fragen zum dem Vortrag? Ja, er ist wie alle anderen auch nicht verpflichtend, aber halt empfehlenswert. Gut. Gehen wir zur Wiederholung. Mit den Don'ts wirklich nur kurz, weil sonst haben Sie den Eindruck, dass Web-Engineering nur von Dingen besteht, die man nicht darf und dass alle alles falsch verstehen und wir nie zu dem Punkt kommen, wie man es richtig macht. Wir haben die letzte Einheit lang eigentlich über Don'ts gesprochen und dabei hintenrum gleich über Do's, nämlich wie man es richtig machen kann. Ich möchte ganz kurz wiederholen, was wir besprochen haben. Wir sind drauf gekommen, dass zwischen Print und Internet ein fundamentaler Unterschied besteht, der sich nicht nur dadurch erstreckt, dass das eine ein Bildschirm ist und das andere ein Blatt Papier. Sondern in der Form, wie man den Content, der auf dem Bildschirm oder am Papier zu sehen ist, präsentiert, strukturiert, wie viel das ist. Nämlich erstens in Contentstruktur und Umfang. Wir erinnern uns, am Bildschirm liest man ungern viel, liest eher diagonal, reflektiert stärker auf Orientierungsreflexe, nimmt Bilder anders wahr, nimmt Text anders wahr, strukturiert anders. Und das muss man beachten. Wir haben darüber gesprochen, dass der User viel stärker eingebunden werden muss, weil Print ein per Definition monodirektionales Medium ist. Wenn das Ding aus der Druckerei raus ist, kann ich das Papier anbrüllen, es wird nicht zurückbrüllen. Im Internet ist es anders, es ist ein bidirektionales Medium. Ich kriege was und kann was zurückgeben. Und was ich zurückgebe, ist eine Frage der Anwendung. Was wir nur sehen, ist, da dieses Medium bidirektional ist und andere Formen der Kommunikation erlaubt und fordert, sollten wir diese Potenziale nützen. Das heißt, man muss sich was Eigenes dafür überlegen. Das kann in der simpelsten und nicht unbedingt in der schlechtesten Form einfach Feedback sein, sei es Forum, E-Mail, Feedback oder was auch immer, und kann auch sehr viel mehr sein. Was es mehr ist, hängt von der spezifischen Anwendung ab. Also wenn wir, um bei den Beispielen zu bleiben, einen Konfigurator für Rosen, wunderbar, einen Blumenkonfigurator, welche Blumen passen zusammen, schicken wir es zurück. Kann die bidirektionale Kommunikation wahrscheinlich nicht ein allgemeines Diskussionsforum über die Sinnhaftigkeit der anderen sein. Man kann sie schon, aber es wäre nicht sehr produktiv. Sondern vielleicht, man kann abspeichern, wie ich mein Arrangement hatte und das kann man bewerten lassen. Das wäre dann so eine Voting-Geschichte. Das heißt, wir kommen sehr schnell dazu, dass es dann auch eigene Gruppen von
Rückkanal-Kommunikation gibt. Abstimmen, posten irgendetwas, Kommunikation unter den Usern, Kommunikation von den Usern zu dem Administrator oder zu den Aktionen. Also da gibt es eh nicht so viele Gruppen, aber immer konkret von der Anwendung ausgehend, muss man sich halt konkret sinnvolle Anwendungen überlegen. Als Beispiel, ein Unternehmen, das eine Website hat, wo es um Verkauf von Produkten geht, wäre vielleicht ein sinnvoller, nennen wir ihn Rückkanal, ein Chatforum, wo man mit einem Verkaufsassistent verbunden wird. Ich habe das lustigerweise auf der Microsoft Homepage jetzt entdeckt, habe das natürlich sofort ausprobiert. Das Ergebnis war etwas lustig, man sieht dann auch sofort die Probleme, es hat 20 Sekunden gedauert, bis sich jemand gemeldet hat. Der hat auf der deutschen Homepage nur Englisch gesprochen, also geschrieben. Und die einzige Frage, die ich ihm gestellt habe, konnte er leider nicht beantworten und hat mir eine Toll-Free-Number in den Vereinigten Staaten gegeben. Also man sieht dann auch, mit solchen Kommunikationsdingen kommen dann sofort auch strukturelle Erfordernisse, die manchmal nicht abgedeckt werden. Dass man vielleicht weiß, von welcher Seite der kommt und welche Sprache der spricht, dass es dafür dann auch Assistance gibt. Oder dass er wenigstens weiß, dass ich nicht in den Vereinigten Staaten bin. Und. Was in der ersten Phase meistens nicht abgedeckt wird. Also als Beispiel, Microsoft ist hier relativ schnell. Viele andere Unternehmen haben das nicht. Ein Service anzubieten, auf einer Website direkt mit Leuten chatten zu können, ist prinzipiell sehr sinnvoll, weil man kann sagen, Entschuldigung, wo finde ich denn das und das? Aber da gibt es plötzlich wieder eine Reihe von Dingen, die abgedeckt werden müssen. Also im Endeffekt sind diese Entscheidungen meistens strategischer Natur. Man müsste sich überlegen, Leute, was macht Sinn? Und man muss es einmal ausprobieren und dann sieht man es eh. Aber das ist halt die Art der Einbindung des Users. Und letzter Punkt oder letzter großer Punkt, Struktur und Navigation. Eine Zeitung ist an sich linear, es kommt Seite 1, dann kommt Seite 2 und dann kommt Seite 3. Da gibt es manchmal sehr kreative Dinge wie Inlay-Hefte und Beilagen und Dinge zum Rausnehmen, wo man versucht, Strukturen ein bisschen aufzuweichen. Aber auch wenn man das tut, ist die Struktur an sich linear. Dann ist Zeitungen sind so arrangiert, dass sie nicht ganz linear sind. Das heißt, die Artikel sind so ineinander verschachtelt, dass man in mehrere Richtungen und Achsen lesen kann, was das Ganze ein bisschen aufweicht und erweitert. Aber das, was die Zeitung hier verzweifelt versucht, kann das Internet viel leichter und viel mehr. Ich kann nicht in beliebig viele Dimensionen navigieren. Und zwar am Bildschirm. Dann kann ich theoretisch über die Zeit, was habe ich gesehen, was werde ich sehen. Dann kann ich in die Tiefe hierarchische Bäume und jede logische Verknüpfung machen. Die muss natürlich für den Benutzer nachvollziehbar sein, dazu kommen wir später, was passiert, wenn das nicht so wirklich der Fall ist. Aber man kann mehr tun und sollte es auch tun. Gut, zweiter großer Punkt, Internet ist nicht gleich Fernsehen, ist, wenn die meisten sagen, noch mehr normal. Fernsehen sitze ich auf der Couch, Internet sitze ich vom Computer. Stimmt nicht. Ist nicht der Hauptunterschied. Der Hauptunterschied ist nicht die Passivität oder Aktivität des Konsumverhaltens. Das ist eine große Sache. Nämlich meinem bin ich passiv und sage nur ja oder nein. Und beim anderen setze ich eine Aktion und will Content. Das ist einmal der primäre Unterschied, dem ich was tun muss. Nämlich, der erste Punkt ist die Screenspace-Geschichte. Das heißt, beim Fernsehen tue ich mir leichter Aufmerksamkeit zu erregen, weil wenn ich über den ganzen Bildschirm ein riesengroßes X habe, sehe ich nur ein riesengroßes X und sonst nichts. Das Ding ist noch hell, meistens ist das Licht gedimmt, man sieht halt wirklich nur das. Das heißt, die Fokussierung ist sehr, sehr stark. Noch toller beim Kino, da ist die Leinwand ein bisschen größer. Das Einzige, was einen da stört, ist das Knistern von Popcorn neben einem. Im Internet ist es ganz anders, da stört einen irrsinnig viel. Da habe ich daneben Musik, da habe ich daneben Anwendungen, da habe ich daneben TNA-Applikationen, die blinken und schreien, you've got new mail, ICQ message waiting, Download fertig, Winamp will upgedatet werden, Logitech tut irgendwas, der neueste Virus ist da und. Da fällt es mit dem Lesen und Konzentrieren ist da ein bisschen schwer. Und noch dazu habe ich x andere Anwendungen, vielleicht hat man da noch eine Dual-Screen-Lösung und dann hat man auf der einen Screen, wo man eh das hat, noch drei andere Browserfenster offen. Die meisten von Ihnen werden das wahrscheinlich kennen. Da ist es wirklich, wirklich schwer, sich zu konzentrieren. Und wenn jeder von Ihnen behauptet, ja, so segmentierte Konzentration ist für Sie kein Problem, weil Sie sind damit aufgewachsen, ob Sie das jetzt nun explizit sagen oder nicht, ist wurscht, stimmt nicht. Also jeder, ich genauso, ich behaupte, ich habe überhaupt kein Problem, gleichzeitig Musik zu hören, dahinter läuft der Fernseher, ich arbeite noch und daneben chatte ich mit jemandem. Ich schaffe es irgendwie, aber ich mache alle vier Dinge relativ mies. Also das ist auch ein Problem, das ist ein kulturelles Problem, das kommt mit dem Internet und der Möglichkeit, so viel gleichzeitig zu machen. Nur weil der Rechner pseudo-multitasking-fähig ist, sind das die Menschen noch lange nicht. Wir versuchen es zwar zu sein, weil uns das für effizienter erscheint, ist es nicht. Deswegen werden wir es nicht ändern, aber darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zwischen Fernsehen und Internet. Fernsehen erwartet von uns nicht, multitaskingfähig zu sein. Auch wenn es jetzt ganz tolle Fernseher gibt, wo man in einem kleinen Fenster und zweite gleichzeitig die Sportübertragung mit dem Softporn sehen kann. Das ist nicht die Hauptanwendung. Die Hauptanwendung ist ein Bildschirm und das sieht man. Im Internet ist es anders. Da ist eigentlich alles gleichzeitig und Pop-ups und Links und Blinken und Werbung und das und alles gemeinsam. Ich kenne auch, bei den amerikanischen Sendern kommt es vor, dass man gleichzeitig zum Abspann die Werbung sieht. Ich finde das extrem störend. Und da fällt es noch auf, ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, wenn man da irgendwann sieht, dass gleichzeitig zum Content Werbung geschalten wird, um quasi Zeit zu sparen. Im Internet ist es gang und gäbe. Das ist normal, wir haben Content Werbung nebeneinander. Und noch Struktur und. Ich weiß nicht, wie störend es wäre, wenn die Fernbedienungstasten im Fernsehprogramm noch daneben stehen würden. Jeder würde sagen, es hat steppert. Im Internet ist es vollkommen normal, ich brauche Navigation am Bildschirm. Also das sind Dinge, die wir für gang und gäbe nehmen und sagen, das ist vollkommen natürlich, aber eigentlich alles Dinge sind, um uns Aufmerksamkeit wegzunehmen. Das heißt, damit müssen wir umgehen. Linear versus Hyper, darüber haben wir schon bei Print gesprochen. Das eine ist eine lineare Navigation, da ist es relativ leicht. Es ist vor, schnell vor, ganz viel vor oder halt nicht vor und zurück. Und Hyper, nicht guter Hyper, sondern die Hyperlinks. Da ist jede Struktur möglich, weil ich jeden Knoten mit jedem beliebigen anderen Knoten verknüpfen kann. Und das ist potenziell einmal zu viel. Das heißt, damit muss man umgehen. Ja, Finanzierung und Werbung ist allen klar. Also funktioniert ähnlich, aber funktioniert halt doch anders. Und dritter Punkt, Internet versus Kunstexponat, das ist halt die Designgeschichte. Darüber werden wir später nochmal reden. Ich möchte das gar nicht so lange ausbreiten. Fragen zu den drei Punkten. Das war jetzt in der Wiederholung auch relativ viele neue Aspekte. Bewusst, weil man kann, bei jedem dieser Themen könnte man Wochen drüber reden. Und wenn jeder von Ihnen sich weiter damit beschäftigt, kommt auch irrsinnig viel raus. Es gibt dazu auch wirklich Literatur, die einem sagt, wo sind die strukturellen Unterschiede der Medien. Weil es eine Sache ist, die nicht festgeschrieben ist und die passiert. Wir sind gerade in einer Evolution. Beide Medien verändern sich. Internet wird viel mehr, Fernsehen wird viel mehr internetlastig plötzlich. Wenn man sich anschaut, die RTL 2 News, das Design ist nichts anderes, als ob da Pop-ups erscheinen würden. Also das eine beeinflusst das andere ganz, ganz stark. Oder wenn man auch anschaut, wie, was weiß ich, GoTV und Viva, die ganzen Inlays, die Einblendungen kommen. Das Ganze ist wirklich so designt, als ob es Techie wäre. Da gibt es dann plötzlich Sendungen, wie heißt diese Geschichte, wo man draußen das Computerspiele sieht?
GigaTV,
ja. Ich meine, das Ganze lebt davon, dass sie ihre eigene Website promoten. Also da passiert schon sehr, sehr viel. Da dreht sich auch etwas langsam plötzlich um. So wie am Anfang das Fernsehen nichts anderes da war, um Theaterstücke abzufilmen. Und irgendwann waren dann Theaterstücke anderes gedreht und dann kam irgendwann mal ein Wahnsinniger und hat ein Theaterstück so geschrieben, dass es am Theater gar nicht mehr funktioniert hat, sondern nur am Fernseher. Und plötzlich ist es dann irgendwann schon weit gewesen, dass der Fernseher Werbung für Theaterstücke macht oder Theaterstücke so tun, als ob sie Fernsehstücke wären. Mit Off-Ton und Szenenwechsel und solche Dinge. Das sind Medienwechsel, die halt langsam passieren. Das passiert im Internet ganz genauso. Und die große Internetrevolution ist nicht die erste und nicht die letzte. Jedes Mal, wenn technisch neue Möglichkeiten da sind, verändert sich halt alles drumherum. Und das ist nichts Außergewöhnliches und ist klar. Nur hier ist halt technisch strukturell mehr möglich und die Welt rückt halt ein bisschen stärker zusammen. Deswegen betrifft es plötzlich alle. Das ist, glaube ich, der einzige Ding, der das Ganze noch eine Stufe steigert. Und das ist genau der Punkt, über den wir hier immer sprechen. Das heißt, selber zuschauen. Und merken, was passiert, ist viel erkenntnisreicher, als da die ganze Literatur umzubauen. Der Vorteil ist auch, dass sie meistens jünger sind als die Leute, die die Literatur schreiben. Das heißt, auch einen unvoreingenommeneren Zugang haben. Ich merke es, dass Leute, die 10 Jahre jünger sind als ich, einen komplett anderen Zugang haben und ich sitze mit großen Augen und denke, aha, zählen wir mal. Und lerne von denen auch echt viel. Wenn ich mir sage, okay, damit gehe ich so um und das mache ich so. Wir haben jetzt eine Website gemacht für eine Schule. Das sind 13-Jährige. Wir waren fürchterlich stolz und haben denen eine Forum-Applikation gebaut, wo man hergehen konnte und sich jede Klasse selbst entscheiden konnte, ob die eigene Foren haben oder nicht. Und Lehrer aussperren konnte und Schüler und Eltern aussperren konnte. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das ist für Kinder sinnvoll. Und dann habe ich gesagt, toll. Am neuesten MSN-Update mit sonstigen Dingen. Schau, das tun wir, das ist viel lustiger. Und mit Skype telefonieren. Und dann machen wir das. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe mir gedacht, Forum ist toll für euch. Und der Punkt, dass die Nachrichten erhalten bleiben, dass wir nachher darüber kommunizieren, interessiert sie überhaupt nicht. Also das sind Dinge, wo mein Rezeptionsverhalten im Internet bereits anders ist als das von Leuten, die 10 Jahre jünger sind, die auch auf andere Dinge Wert geben. Also bei denen ist der Aspekt, genauso wie ich finde, dass diese MMS-Messages versus SMS vollkommen sinnlos sind, trifft es auf fruchtbaren Boden. Leute, dass man ein Bild verschicken kann, ist so viel Mehrwert, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, dass ich gern dafür bereit bin, 2 Euro oder was zu zahlen. Verstehe ich nicht, ist aber der Fall. Das sind halt die Early Adopters und später wird es dann ein Teil des Kulturguts, wo ich bereits aussteige. Ich finde schon SMS mühsam. Viele andere wahrscheinlich auch, aber gut, das ist halt ein Computer von uns zusammen und die keine Tastatur so mühsam ist. Aber, also das sind Dinge, wo sich Medien ständig verändern und halt digitale Kommunikation ist eben nicht mehr nur Internet und das ist ein Teil davon. Und lustigerweise, und das ist entscheidend, gehört Web Engineering genau da dazu. Also Mobile Devices, die einzigen, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen können, sind Leute, die sich mit Web Engineering auseinandersetzen. Weil das geht nicht um Handy-Design, das geht auch nicht um Kommunikation. Das geht um eine sehr reduzierte Form, aber mobil und mehr machbar als Web. Das heißt, wir sind genau die Leute, die sich hier sinnvolle Kommunikationsformen überlegen müssen. Und Schlagwort MMS, wir driften gerade vollkommen ab, aber wurscht. Da gibt es momentan keine guten Lösungen. Und da muss man sich genau strukturell überlegen, okay, was gibt es da? Aha, wir haben niedrig auflösende Bildinformationen, wir haben ein bisschen Logik, so Java-Applikation. Man kann theoretisch Informationen über Position, Zeit und die Person kriegen. Was kann man damit machen? Mehr wird es nicht. Passiert anscheinend auch nicht, wenn es auch keine sinnvollen Businessmodelle noch dazu gibt. Aber das ist genau, worum es hier bei Web Engineering geht. Nicht zu sagen, okay, ich habe eine neue technische Möglichkeit, ich schaue, dass ich die Auflösung so hoch wie möglich drehe und das macht dann Sinn. Schlagwort Handyfotos. Sondern, okay, wo ist da eine Anwendung, dass irgendjemand was damit machen kann? Wodurch unterscheidet sich das von dem, was ich davor gehabt habe? Was kann ich Neues damit tun? Und das Gleiche ist eben bei Internet versus Fernsehen oder Mobile versus Internet. Wobei man auch nicht sagen kann, das ist jetzt was Neues oder das ist das Gleiche. Es ändern sich immer einzelne Parameter. Man kann aber auch selbst als jemand, der darüber nachdenkt, sagen, ich würde gern Parameter verändern. Als Beispiel, beim Handy ist ein Parameter, ich habe keine Tastatur. Wenn ich drauf komme, dass ich mit Hilfe einer Tastatur total riesengroße, tolle Angebote machen könnte, verkaufe ich halt den Nokia Communicator. Dann ist die Frage, ob ich damit einen neuen Markt oder eine neue Lösung geschaffen habe. Das heißt, interessant bei solchen Überlegungen ist, sich rauszunehmen, raus aus der Technik zu gehen und sich anzuschauen, was haben wir, was können wir damit machen. Wurscht, ob es jetzt machbar ist oder nicht. Und da kann man sagen, ich hätte gern, keine Ahnung, hochauflösende Displays oder automatisches Profiling oder automatisch über GPS genaue Informationen, wo der Typ gerade ist. Man kann sich ja wünschen was und dann kann man sagen, okay, das würde Sinn machen. Und dann kriegt man sehr, sehr viel Erkenntnis darüber, was im Markt in der nächsten Zeit passieren wird. Nicht, dass man selber baut und sagt, okay, ich habe jetzt die Anwendung und ich wäre jetzt reich. Jeder, der schafft, viel Glück dabei. Aber grundsätzlich ist das wahrscheinlich eines der erkenntnisförderndsten Dinge, die man tun kann. Was ich Ihnen allen empfehlen kann. Ja, so viel zum Moralischen. Es ist keine Marketingplattform, darüber haben wir jetzt bereits gesprochen. Und die zwei Dinge, die wir hatten, die ich wirklich überspringen werde, sonst kommen wir nicht mehr zum heutigen Inhalt. Die falsche Informationsarchitektur kann letal sein. Und die falsche Form der Aufbereitung ist genauso ein Riesenproblem, weil man eben genau für dieses Medium aufbereiten muss und dazu verstehen muss, wie es funktioniert. Gut, wir haben noch drei Dinge, ganz kurz, weil wir haben sie schon gestreift. Nämlich Links ist ein Riesenthema, die Hyperlinks. Nämlich gibt es drei Dinge, die man sehr, sehr gerne macht. Erstens, man isoliert sich sehr gerne. Ich habe meine Website, ich will meinen Kunden nicht verlieren. Wenn ich ihm einen Link anbiete, der von meiner Website wegzeigt, dann verliere ich meinen Kunden garantiert. Das heißt, das Minimum, was ich machen kann, ist Targetline. Das heißt, es geht in einem neuen Fenster aus und der Kunde ist wenigstens genervt, wenn er schon weggeht. Dritte Variante. Oder zweite Variante, so tolle JavaScript-Bots, die sagen, sie verlassen jetzt unsere Website, sind sie sicher. Das gibt's. Ich habe Webseiten gesehen, die weisen nicht aus, dass es ein externer Link ist. Verstecken es noch. Das heißt, unten die Taskbar kann man nicht sehen. Da steht dann ein Doppelpunkt oder No Hacking oder irgend so ein Blödsinn. Und dann, wenn man es anklickt, kommt wirklich ein Pop-up und sagt, Achtung, jetzt kommen Sie in die Untiefen des Internets. Sie sind sich selbst ausgeliefert. Hilfe, Sie haben die letzte Chance, Nein zu sagen. Vollkommen idiotisch. Damit kommt sich jeder nur gefortelt vor. Auch wenn man sogar einen Grund dazu hätte und sagt, das ist ein geschlossener Bereich. Das kann man nur, dass ein Link nach außen geht, den kann man ausweisen. Es ist keine Lösung, ihn zu verstecken, und es ist keine Lösung zu sagen, sind Sie sicher. Weil jeder Benutzer im Netz potenziell gerne das Gefühl haben möchte, ja, er weiß, was er tut. Das heißt, sind Sie sicher, kann eine Sicherheitsabfrage sein und kann forceln sein. Das ist der zweite Fall. Zweiter Punkt, Deep Linking, ganz, ganz wichtig. Nur wenn man eine hierarchische Navigationsstruktur hat, wo ich oben habe meine Seite, unter der Seite habe ich Informationen für Studenten, Informationen für Mitarbeiter, Informationen für die Presse und als Unterlink von Informationen für die Presse habe ich das Archiv und aktuelle News. Und unter den aktuellen News habe ich aktuelle News für die TU betreffend und weltweit relevante aktuelle News. Und unter der TU betreffend habe ich dann Thema, Nachricht des Tages, wir renovieren die Stiege dort und dort. Wurscht. Wird keiner hergehen und diese fünf Navigationsstrukturen runtergehen, um diese Nachricht zu sehen. Das heißt, das wäre ein Inhalt, der entweder direkt nach vorne kommt, das ist naheliegend, das ist halt eine Neuigkeit, oder wenigstens ein Link, Achtung, da ist was Neues. Das nennt sich Deep Link. Der Punkt ist nur der, mittlerweile haben es für Newsmeldungen fast alle begriffen. Das gilt aber nicht nur für Newsmeldungen, sondern gilt für alles. Wir haben Hyperlinks und so nützen wir sie. Oft muss man strukturell den Navigationsbaum danach gestalten, wie eben zum Beispiel idealerweise die Aufgaben sind. Das heißt, ich bin entweder ein Student, ich bin entweder ein Mitarbeiter, ich brauche das oder und so weiter und so fort. Trotzdem weiß ich, dass 95% der Besucher meiner Webseite an den neuesten Meldungen, Produktpreisen und was auch immer interessiert sind. Das heißt, das sind die Informationen, die ich dann vorgebe und ich sage, ich habe nichts anderes, sondern ich biete diese tiefen Informationen an. Bei jeder Seite, sei sie auch noch so statisch, bietet sich das an. Die Antithese zu dem Ganzen wäre, herzlich willkommen zum Hotel an der Blauen Donau. Dann klickt man und da steht noch einmal, herzlich willkommen, schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Sie können zwischen folgenden Menüpunkten wählen. Und so weiter und so fort. Das ist genau das Gegenteil davon. Das ist die Varianten, wo man sagt, ich glaube, ich habe einen Folder, aber ich bin im Netz. Oder ich bin eine Fernsehsendung, wo ich einen Opener machen muss. Nein, sind wir nicht. Sondern es geht darum, möglichst viel tiefe Informationen sofort anzubieten. Deswegen schauen immer mehr Seiten wie Portale aus. Weil sie tiefe Informationen anbieten, weil der Benutzer sonst sofort weg ist. Das ist manchmal unangenehm und es gibt kaum Fälle, wo man sagen kann, nein, das macht man nicht. Es gibt einen einzigen Fall, wo das nie gemacht wird. Das ist, ich zitiere jetzt den Kollegen Mikunda. Kennt jemand von ihm Mikunda? Auf der Publizistik, sehr, sehr interessante Vorlesung, kann für alle diese publizistischen Aspekte von elektronischen Medien mehr interessieren, wirklich zu empfehlen. Problem ist nur, es ist samstags 7 Uhr früh und es sind 1100 Leute, die in einem Saal von 600 rein wollen. Spricht aber für die Qualität der Vorlesung. Er erzählt über elektronische Medien, hat zwei Bücher geschrieben und einer davon heißt Der verbotene Ort. Und zwar redet er über Dramaturgie und Marketing. Und zwar nicht, wie verkaufe ich besser, sondern erzählt wirklich spannende Geschichten, wie Dramaturgie und Marketing funktioniert. Und zwar vollkommen wurscht, ob es sich um eine Website, um einen Fernsehsender, ein Kaufhaus oder die Wahl meiner Klamotten handelt. Und zwar ist die Grundlage, die darauf basiert, dass wir alle die gleichen Drehbücher im Kopf haben. Und diese Drehbücher immer gleich funktionieren. Eines dieser Drehbücher ist der verbotene Ort. Das ist zum Beispiel, wie die chinesische Stadt funktioniert. Nämlich kann da keiner reinschauen. Man sieht aber so ein kleines Loch und da kann man reingucken und da ist irgendwas. Das ist ein riesengroßer Ort. Und alle quetschen sich vor diesem einen kleinen Loch und schauen rein, um einen kleinen Blick zu bekommen. Der gleiche Schmäh funktioniert an sich bei so einem Man in Black 2, viele Sicherheitstüren, erster Access-Code, man kommt weiter, und zweiter Access-Code, man kommt weiter, und je weiter man kommt, desto spannender und desto kleiner werden die Türen, desto roter werden die Lampen. Ist genau das gleiche Drehbuch. Das gleiche Drehbuch ist lustigerweise auch bei einer Strip-Distanzerin, die am Anfang viel anhat und immer stückweise etwas auszieht, wo man immer neugieriger und neugieriger wird. Das heißt, es sind immer die gleichen Drehbücher in den verschiedensten Dingen. Und es gibt auch Webseiten, die so funktionieren und sagen, okay, herzlich willkommen, Access denied. Geben Sie Username und Passwort ein. Sie können sich registrieren, dafür müssen Sie aber. Und wenn man einen Content hat und wenn Sie es schaffen zu sagen, der Content ist extremst wertvoll, werden die Leute bereit sein, sehr, sehr viel zu tun. Sich vor einem Loch zwängen, hineinschauen. Und da gibt es auch dann manchmal Designer, die hergehen und genau das Design spielen. Einen ersten kleinen abgeschnittenen Artikel herzeigen und der ist noch klein und rechteckig und der Rest der Seite ist leer. Man sagt dann, okay, Sie wollen mehr, dann kommen Sie mehr und das Ganze wird ein Stückchen größer. Das heißt, wenn man das Drehbuch verstanden hat, kann man dann dazu auch die Content-Struktur machen. wird vielleicht meistens nicht der Fall sein, weil es sehr viele Leute abschreckt. Kann aber eine Strategie sein, um interessant zu werden. Jetzt hast du gesehen, dass zum Beispiel auch solche Dinge wie Deep Linking dramaturgisch verwendet werden kann, um das Medium zu nutzen. Das ist das. Wir finden solche dramaturgischen Systeme oder Methoden immer wieder. Teaser funktioniert ganz genauso. Jeder kennt es aus der Werbung. Ich weiß nicht, da kommt, was oft verwendet ist, sind so Werbedinger, wo man dann am Anfang nicht weiß, worum es geht. Und je weiter man kommt, man löst dann selbst ein Rätsel. Man macht sich ein Bild. Das ist genau der Schmäh von sich ein Bild machen. Das ist der einzige Grund, warum manche Grafikkompressionsalgorithmen ein Preloading ermöglichen, wo am Anfang das Bild unscharf da ist und nachher nachgeladen wird. Weil es den Benutzer dazu anregt, sich ein Bild zu machen. Das heißt, wir sehen, wie quer durch die Medien es immer die gleichen Mechanismen sind. Und dazu, das ist zum Beispiel auch interessant beim zweiten, mit den märchenhaften Strategien. Märchen sind da gerade die besten prototyphaften Geschichten. Diese Drehbücher, die wir im Kopf haben. Zum Beispiel eines ist das Märchen von Hänsel und Gretel. Kennt jeder Hänsel und Gretel? Erinnert man sich an die kongeniale Stelle, wo sie die Brotkrumen lässt, damit man den Weg findet? Daher gibt es den Begriff Brotkrumen-Navigation. Und zwar ist es, wenn man zum Beispiel Yahoo-Verzeichnis ist, und dann sieht man Yahoo, Regions, Austria, Business und so weiter und so fort. Das sind Brotkrumen auf dem Weg, wo ich war. Der Schmäh ist bei Hänsel und Gretel war es relativ trivial, weil sie halt immer eine Brotkrumen nach der anderen geworfen und da waren halt 10 Brotkrumen hinter ihr. Fürs Internet ist es viel komplizierter, da kriege ich nämlich einen Deep-Linking-Button und bin ganz, ganz tief. Da brauche ich die Brotkrumen ganz dringend, dass ich weiß, wo bin ich. Das heißt, wir sehen, das sind prototyphafte Geschichten, die quer durch alle Anwendungen immer gleich funktionieren. Bitte.
Ja, das ist vielleicht auch, auch ein Beispiel für die Knowledge Base von Microsoft, dass man da irgendeinen Artikel findet und der Baum baut sich der Seite auf, dass man da genau.
Genau, das ist eine andere Form von Brotkrumen-Navigation, wo eben genau das Problem ist, wann habe ich einen Information Overload? Also ich sehe nicht nur einen Pfad, nämlich den Pfad, woher ich gekommen bin, sondern noch alle Abzweigungen auf dem Weg dieses Pfades. Das ist nämlich das, was ich eigentlich tue. Die Frage ist, ist es zu viel oder nicht? Wie sollte das aufbereitet werden? Kann gar nicht anders aufbereitet werden, als über einen Tree, den ich expanden und collapsen kann, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Ist aber extrem verwirrend. Das ist zum Beispiel genau das gleiche Problem bei Forenapplikationen, die das ganze Diskussionsforum unten zeigen. Dann kann man einen Artikel anklicken, um ihn zu sehen. Man sieht dann oben den Content und unten das, was man ausgewählt hat, fett. Ist ungemein frustrierend, weil um zu lesen, muss man raufscrollen, muss man wieder runterscrollen und den nächsten Artikel anschauen. Da gibt es meistens eine Erweiterung, dass man zum Next und Previous kommen kann. Was man aber nicht abbilden kann oder schwer nur abbilden kann, ist die hierarchische Geschichte. Gehe ich jetzt zum nächsten Sibling, Parent oder was mache ich? Und dann, wenn das alles dort steht, dann kennt sich keiner mehr aus. Das heißt, genau solche Dinge sind die einfache Geschichte, Brotkrumen-Navigation. Wo bin ich denn jetzt gerade, das heißt, wo komme ich denn her, kann man irrsinnig vielfältig falsch verstehen. Zum Beispiel, indem man Information Overload betreibt oder indem man den Baum räumlich getrennt von dem aktuellen Content herzeigt. Hänsel und Gretel gingen relativ natürlich davon aus, dass wenn die Brotkrumen bis hierher zeigen, sie gerade eben hier stehen. Und wenn jetzt da eine Brotkrumen wäre und die wäre da drüben, würde sie die Logik nicht wirklich verstehen. Das passiert aber auf Webseiten, wenn ich irgendwo den Baum habe und ganz woanders den Content und die beiden nicht connected sind. Also wir sehen, wo die Probleme sind. Und um auf die ganzen Probleme abseits von Design und Ästhetik zu kommen, muss man sich nur die Geschichte überlegen, die hinter so einer Struktur steckt. Das ist bei Navigation gerade besonders wichtig. Und es gibt bei Navigation, wenn wir darüber nachdenken, relativ wenige Geschichten. Da gibt es so die Geschichte, woher komme ich, wohin gehe ich. Dann gibt es zweitens die geografische Orientierung. So funktionieren Sitemaps. Da ist der Schmäh, geografische Orientierung. Wobei man anhand, zu kommen wir ein andermal, genau der Geschichte, ich orientiere mich geografisch auf einer Landkarte, das ist halt alles kleiner im Maßstab, auch Sitemaps sehr falsch machen kann. Wenn es nämlich nicht ist wie eine Landkarte, woran ich mich orientiere. Gut, aber dazu wirklich später. Und Irrgärten wäre die andere Variante, was auch gern gemacht wird. Man ist halt irgendwo und kann sich den Weg suchen. Kann Sinn machen, aber auch nur dann, wenn man einen Irrgarten haben will. Wenn man das nicht haben will, sollte man wenigstens Hinweisschilder aufstellen. Das reicht meistens nicht, weil die Dinger in Kreisen funktionieren. Das heißt, man kann im Kreis rein und wieder am Anfang ankommen. Das ist nämlich das Böse an Irrgärten. Und auch das Böse an Hyperlinks. Das heißt, jedes Ding, sei es noch so chaotisch, wo ich einfach lang genug entlang gehe und am Ende ankomme, ist nicht schlimm. Irgendwas, wo ich im Kreis laufe, ist an sich schon blöd. Wobei ein Irrgarten sogar besser zu lösen ist. Ich glaube, da gibt es diese Theorie, die ich irgendwann mal gelesen habe, wenn man am Irrgarten immer an der rechten Mauer entlang geht, ohne die jemals zu verlassen, muss man am Ende auskommen. Wenn er so gebaut sein muss. Irgend sowas gab es da. Auf jeden Fall, im Internet funktioniert nicht einmal das. Gut, zweiter Teil, oder achter Punkt, der Cool-Faktor und die Innovationssucht. Wir haben darüber gesprochen, es ist klar, worum es geht. Wenn man zu sehr auf Innovation setzt, ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass man was falsch macht. Das heißt jetzt nicht bloß nichts Neues, das heißt nur, alle Innovationen, die man verwendet, oder alles Neue, was man strukturell oder medial einsetzt, Achtung, kann in die Hose gehen. Und da muss man sich nicht, also man kann erstens hergehen und schauen, wie machen es die anderen, das gibt überall einen guten Input, und zweitens sich eben die Geschichte dahinter überlegen. Und die Geschichte heißt, was für ein Drehbuch könnte, dieses Paradigma passt zur Vorlesung von heute relativ gut, könnte der Benutzer im Kopf dabei haben? Was könnte er erwarten? Und wie kann ich so gestalten, dass es dann funktioniert? Und der letzte Punkt, der ganz entscheidend ist, ist das Serviceverständnis. Und zwar kann man, weil das Internet sich so leicht ändern lässt, irrsinnig leicht Updates machen, irrsinnig leicht Redesigns machen und irrsinnig viel an Services anbieten. Bei Redesigns ist es sehr, sehr gefährlich, wenn sich etwas ändert, was zur Orientierung hilft. Und Punkt ist dabei, nicht nur Navigation dient zu orientieren, sondern die abstrusesten Dinge. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Farben verwende, nehmen Leute diese Farben nicht unbedingt bewusst wahr, aber zum Beispiel, wenn eine Seite ein bestimmtes Design hat und über Jahre hinweg ein Branding aufbaut und Vertrauen kommuniziert, assoziiert der Benutzer sehr oft dieses Vertrauen nicht mit dieser Seite, sondern mit diesem Design. Deswegen gibt es so gerne Website-Plagiate. Oder auch so Seiten, die dann ein Design von etwas Bestimmtem nachgestalten. Zum Beispiel Fenster nachgestalten. Oder wenn sie techy sein wollen, so tun, als ob sie Command-Line nicht erfasst wäre. Und. Das heißt, man versucht sich da bei anderen Dingen zu bedienen. Das heißt, wenn man es aber ändert, verliert man das. Oder man muss es halt ganz langsam überführen in dieses neue Image. Ganz wichtig ist es auch bei Updates. Vor allem deshalb, weil sich der Inhalt ändert. Das heißt, der vorherige Inhalt nicht mehr in der gleichen Form verfügbar ist. Per Definition, sonst wäre es ja kein Update. Vielleicht möchte jemand aber den vorherigen Inhalt haben und ist frustriert, wenn er ihn nicht hat. Und wir haben jetzt vorher gesagt, dass die Leute gerade im Internet sehr viel persönliche Werte und Assoziationen mit der Website haben. Das heißt, man hat das Gefühl, man nimmt ihnen was weg. Das heißt, mein Artikel ist jetzt weg. Schweinerei. Das heißt, man wollte sich überlegen, wenn man Updates, Veränderungen macht, entweder den Original-Content noch zur Verfügung zu stellen, wenigstens der Link sollte verfügbar sein und sagen, hallo, es gibt ein Update und das macht Sinn, weil, und so weiter und so fort. Das ist vor allem dann, wenn man zum Beispiel Dinge wie Software zur Verfügung stellt. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich irgendwie eine alte Version von einer Software haben will und es gibt ein Update von vom neuesten Release und die alte ist nicht mehr da. Genau dafür ist das Internet auch da, dass es für die Leute das private Archiv ersetzt. Natürlich geht jeder her und tut einmal alles, was möglich ist, downloaden und das habe ich dann, das kann mir keiner mehr wegnehmen. Aber dieser Angst kann man entgegenwirken. Das heißt, man sollte sich bei Änderungen von Content sehr genau überlegen, was mache ich mit dem alten Content. Aber das ist natürlich bei Fehlern. Wenn Dinger falsch sind, dann kann die weg. Aber die Updates sind nicht Korrektur von Fehlern gemeint, sondern die Veränderung von sinnvollem Content, weil halt was Neueres da ist. Und der letzte Punkt ist hier Service-Isolation. Nämlich, was oft gemacht wird, ist so klassisch bei der Firmenseite zum Beispiel Kontakt. Und da gibt es dann weder die Möglichkeit anzurufen noch hinzufahren, sondern es gibt nur eine E-Mail-Adresse, vielleicht sogar nur ein Formular. Man darf nicht vergessen, dass so toll das im Internet ist, steht dahinter immer irgendeine Form von Organisation, mit der man fast immer in Kontakt treten sollte, könnte, wollte. Und das soll man auch fördern und erleichtern. Das heißt, die beiden Welten, oder die unterschiedlichen Welten, sollen zusammen. Gut. Soweit Fragen zu dem großen Überblick, was alles falsch verstanden werden kann. Oder zu einem kleinen Teil dessen. Gut. Dann gehen wir jetzt zu einem zweiten Bereich, der sehr, sehr viel konkreter ist. Dann können wir Usability und Page Design. Es gibt einige Aspekte, Einige von Ihnen werden User Interface Design gemacht haben, andere werden mit User Interface Design zu tun gehabt haben, viele werden Usability Engineering gemacht haben. All diese Disziplinen richten sich an Graphical User Interfaces im Allgemeinen. Webseiten sind eine spezielle Form von Graphical User Interfaces. Diese spezielle Form bringt ein paar Probleme, ein paar Potenziale und auf jeden Fall einige Punkte mit sich, an die man besonders denken muss. Nämlich erstens, sie hat spezifische Probleme, auf die gleich zu sprechen kommen. Nämlich, ich habe Webseiten weniger unter Kontrolle als ein normales Programm, das ich halt designe. Ganz allgemein gesagt. Zweitens, auf Webseiten habe ich noch mehr als bei allen anderen interaktiven Systemen eine Ressource nicht. Und das ist weder die Performance, noch die Bandbreite, noch Serverplatz, das ist der Bildschirmplatz des Users. Vor allem, weil ich sehr, sehr viel davon verliere, das werden wir heute noch sehen. Das heißt, bei allem, was ich tue, wenn ich ein Graphical User Interface designe, Achtung, wir haben immer zu wenig Platz. Und das ist das Grundproblem. Egal wie hoch die Auflösung ist, es gibt Leute, die eine geringere haben, und auch wenn alle eine hohe Auflösung haben, verliere ich extrem viel Platz. Wir werden nachher sehen, warum. Und dann sind noch so allgemeine Aspekte, die ich bei normalen Graphical User Interfaces nicht habe. Ich habe sowas wie Response-Zeiten, die nicht im Millisekundenbereich sind, sondern im Sekundenbereich und manchmal sogar im Minutenbereich. Ich habe Dinge wie Links, Frames, Medien, Medienwechsel, Formulare und so weiter. Und das sind alles Dinge, für die Webseiten ursprünglich nicht gemacht waren. Eine Website war ja ursprünglich, wenn wir HTML anschauen, ein Textdokument mit Hyperlinks innerhalb dieses Dokumentes und Verweisen zu anderen Publikationen. Das ist der ursprüngliche Sinn von www. Dokumente miteinander zu verknüpfen, um wissenschaftliche Datenbanken verfügbar zu machen und die Publikationen untereinander zu verknüpfen. Damit hat es nichts mehr zu tun. Und dass wir jetzt Frames und Tables und Formulare, die sich auf sich selbst posten und verwenden, um die Funktionalität zu erweitern, ändert nichts daran, dass das Paradigma nicht dafür ausgelegt war. Also was wir momentan alles machen, ist nichts anderes, also nichts Falsches, aber ein veraltetes, historisch gewachsenes Paradigma irgendwie zu verwenden, um doch noch sowas zu machen, was irgendwie wie ein interaktives System funktioniert. Und das ist die Grundlage, die ganz entscheidend ist, da muss man denken. Dafür kann man niemandem einen Vorwurf machen. Dass es damals so war, ist klar. Dass es so schnell gewachsen ist, konnte niemand wissen. Und dass man jetzt nicht einfach was Neues hinstellen kann, das ist so ähnlich wie die Schreibmaschine. Jeder von Ihnen weiß, warum die Tastatur so aussieht, wie sie aussieht?
Ja.
Weiß es jemand nicht? Vielleicht erzähle ich? Ich erzähle es. Tastatur, das Layout, ist per Definition das schlechtmöglichste Layout, das man haben kann. Bewusst. Nämlich aus dem ganz einfachen Grund, als man die Schreibmaschine gemacht hat, war das Problem, dass wenn man zwei Tasten fast gleichzeitig drückt, die nebeneinander sind, gab es so blöde Häkchen, die gegen das Papier schlagen, und die haben sich verhakt. Also haben sie gesagt, okay, wir sind geschickt, wir überlegen uns, wie die Wörter sind, deswegen ist die englische und die deutsche Tastatur unterschiedlich, und geben die Buchstaben, die häufig nacheinander kommen, möglichst weit auseinander. Damit kann ich nämlich, wenn ich die Buchstaben drücke, werden sie sich nicht verhaken. Das heißt, das Layout ist so gemacht, dass ich möglichst große Wege gehen muss, um zwei Buchstaben, die häufig nebeneinander sind, zu drücken. Das ist ein rein technischer Grund und hat Sinn und hat funktioniert. Man konnte dann relativ sinnvoll Schreibmaschinen schreiben. Die ersten Schreibmaschinen waren alphabetisch, da ging es von A bis Z. Die zweiten waren dann, dass die wichtigsten Buchstaben, so Querz und so, in der Mitte waren. Damit man leicht hinkommt und kurze Wege hat. Und erst dann hat man es so aufgespürt, dass die wichtigsten Buchstaben, die häufig nebeneinander sind, gut verteilt sind und dazwischen halt Füller. Und das ist sehr, sehr ineffizient. Trotzdem kann man heutzutage keine neue Tastatur mehr etablieren, sehr schwer. Wie viel Prozent von Ihnen haben jemals auf eine Schreibmaschine geschrieben? Okay, gut. Das hat nicht funktioniert. Gut, auf jeden Fall selten. Also, wer hat mehr als 20 Mal auf eine Schreibmaschine geschrieben? Gut, wie auch immer, ich glaube, die meisten haben mehr auf Tastaturen geschrieben als auf Schreibmaschinen. Und daher würde es für Sie eigentlich lohnen, eine neue Tastatur zu verwenden. Funktioniert aber nicht mehr, weil man nie den Bruch machen kann. Das heißt, solche historisch gewachsenen Technologien bleiben. Und genauso ist es damit. Deswegen gibt es HTML. Es entstehen Dinge mit viel Potenzial. Es sind halt Extensions wie Java, wie Flash, wie BHTML und so weiter und so fort. Aber man sieht, Dinge, die breit funktionieren, sind dann nur kleine Änderungen, so CSS. Das ist noch HTML und da gibt es ja keine Änderung. Und dann kannst du CSS, CSS 1, 2 und Ding und weiter und dann steht weitere Funktionalität. Nur alles, was radikal was Neues ist, ist ein Problem. Und deswegen ist es hier auf Webseiten so mühsam. Gut. Erster Punkt dazu. Why is the weak editing? Jeder sagt, ein Designer kommt zu Ihnen und sagt, ich will eine Webseite haben, die soll so und so ausschauen, das ist doch kein Problem. Ist das Erste, was Sie ihm sagen möchten, müssen nicht. Geht nicht. What you see is what you get, gibt's nicht. Weil die Frage ist, wo du siehst, wie du siehst, mit welchem System du siehst, welche Fehler du gemacht hast und so weiter, die schaut nie so aus, wie man es designt hat. Hier ein lustiges Beispiel, das veraltet ist, aber noch immer gilt. Als Beispiel, man macht einen blöden Fehler. Nein, in dem Fall macht man keinen blöden Fehler. Ja, in dem Fall geht man anders her. Es sind Farben und ein Hyperlink ineinander verschachtelt. Da hat der Browser relativ viele Möglichkeiten, wie er damit umgehen kann. Was ist prioritär? Also an sich logisch wäre, und mittlerweile machen es alle Browser so, dass man immer das, was weiter tiefer drinnen ist, zuerst nimmt. Das heißt, wenn ich einen Hyperlink habe und der hat eine bestimmte Farbe, der ist rosa, warum auch immer, und ich habe darin innerhalb dessen eine Farbe gesetzt und die ist rot, wird das Ding rot sein. Und damit kann ich das Ding auch halbwegs steuern. Aber an sich ist sowas ein Fehler. Weil das im HTML-Standard nie geplant war, dass ich doppelt Farben zuweise. Oder dreifach Farben zuweise. Ich habe ein Table, da setze ich eine Farbe, im Table habe ich einen Hyperlink, da setze ich eine andere Farbe und im Hyperlink setze ich noch direkt eine Farbe direkt und dann habe ich vielleicht noch ein Style Sheet mit einer notierten Farbe. Wie geht er damit um? Bitte.
Ursprünglich HTML war überhaupt keine Farbe dran.
Richtig. Ja. Aber sagen wir mal, HTML hat sich erweitert und das ist noch im Plan von HTML. Nur man hat halt immer gedacht, okay, jeder Schriftblock hat maximal einen Farbwert. Das geht aber sehr, sehr viel weiter. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich habe eine Table, die ich nicht schließe. Ich mache einfach einen Fehler. Was passieren kann, ist die Frage, also der Internet Explorer ist immer relativ großzügig mit Fehlern. Das heißt, es ist wurscht. Ich zeige mal trotzdem, was wir haben, was sehr angenehm ist zum Entwickeln. Navigator, mittlerweile auch nicht mehr so sehr, aber früher, ist relativ strikt. Das ist ein Fehler, ich zeige es nicht her. Was genauso richtig ist. Also das eine zu sagen, ich zeige alles her, was ich kann, geht davon aus, dass die Entwickler Fehler machen. Der andere Aspekt, ich zeige, wenn ein Fehler ist, es nicht her, geht davon aus, dass Entwickler das Interesse haben, Fehler rauszukriegen. Am E merke ich meinen Fehler nicht. Am Navigator oder an anderen Opera und Co. werde ich Fehler relativ schnell merken, weil die mir die Fehler auch anzeigen. Die Frage, welches Interesse man hat. Nur man sieht, die Systeme gehen unterschiedlich damit aus. Das heißt, der erste fundamentale Unterschied ist, dadurch, dass ich unterschiedliche Browser habe, in dem Moment, wo sie von unterschiedlichen Herstellern kommen, werden sie anders mit Dingen umgehen. Zwangsläufig. Egal wie gut die Standards sind. Weil es zigtausend Sonderfälle gibt und jedes System anders damit umgeht. Fragen dazu? Gut. Der dritte Punkt dazu ist, es gibt Dinge wie DHTML, Extensions und Plugins. Zum Beispiel DirectX-Plugins. Solche Dinge sind prinzipiell sehr verführerisch, weil sie mit geringem Aufwand sehr, sehr viel mehr Funktionalität anbieten. Und gerade DirectX ist da so angenehm, am Internet Explorer, man hat halt irgendeine Exe, die läuft halt zwar nur auf Windows und Internet Explorer, aber ist ja wurscht. Und die bietet ganz spezielle Funktionalität und ich muss mich eben nicht mit den mühsamen Standards, die ich im Web habe, herumschlagen, dann hat man eine kleine Anwendung und die tut was. Da gibt es immer en masse 3D-Engines und Panorama-Viewer und dieses iPix-Ding, wo man Fotos halt rundschauen kann und Dinge anklicken kann und. Also besondere Funktionalität, die ich aus interaktiven Systemen habe, die ich plötzlich auf der Website haben möchte. Das ist sehr, sehr gefährlich, vor allem wenn erstens die Verbreitung nicht da ist, das heißt, es nicht überall funktioniert. Und zweitens, die Installation mühsam ist. Jetzt ist der eine Punkt, und das ist vielleicht ein einziger Aspekt, den ich zu den Browserkriegen sagen möchte. Egal, welches System man lieber hat, ist nicht der Punkt. Ein ganz, ganz relevanter Aspekt des Internets ist, dass es eben nicht kontrolliert wird. Das heißt, die Vielfalt der Browser ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Ich glaube, wenn Entwickler irgendeine Aufgabe gegenüber dem Internet haben, ist es, dafür zu sorgen, dass es bei möglichst vielen Systemen möglichst sauber funktioniert. Wenn man das nämlich nicht tut, schließt man Benutzer aus. Und damit, einen Augenblick nur, damit zwingt man Communities in eine Richtung. Ein Einzelner nicht, aber wenige schon. Es reichen einige Leute. Und damit tut man für sich aktiv was gegen die Demokratisierung im Bereich Internet. Und das ist, glaube ich, das Einzige, worauf man wirklich achten sollte.
Das ist aber beispielsweise recht schwierig, weil zum Beispiel Opera, also wir vorhin gesprochen haben, die 7. und die 8. Version, selbst wenn man einen HTML 4.01 Standard schreibt, schaut das im Endeffekt nicht so aus wie in anderen Browsern oder ist total durcheinander.
Opera ist ein bisschen ein Sonderfall, ich verstehe es auch bis heute nicht. Ich habe einen lieben Freund, der nur Opera verwendet und bei jeder Seite, ich mache mich immer schlimm. Ja, auf der anderen Seite, man kann es so machen, dass es funktioniert. Ich habe immer mal aufgeben, weil es oft nicht machbar ist. Aber der Punkt ist der, wir können mal unterscheiden so in drei große Mächte. Das ist Internet Explorer, erste, ja, Gecko Engine ganz allgemein, also sagen wir mal Open Source und Netscape, ja, so. Das sind so die drei großen Dinge. Und da entsteht halt laufend mehr. Und Opera ist ein Sonderfall, ich finde den Browser sehr gut und er ist extrem stressbringend. Und geht wirklich mühsam damit um. Ist wiederum eine Frage der Machbarkeit. Man kann halt schauen, wenn man am Anfang Templates baut und schaut, dass es funktioniert, ist es gut. Wenn es nicht machbar ist, kann passieren. Also konkret zum Beispiel bei mir, ich weiß, bei den letzten drei Seiten gibt es bei Opera Probleme. Es ist nicht komplett verhunzt, aber es ist ein bisschen.
Siehst du so völlig, wie man das macht, dass du Opera iFrames, also Seiten in iFrames ladet?
Wie man es macht.
Er macht neue Tabs auf die ganze Zeit. Ja.
Ich kann mit diesem Freund nachfragen, der nur für Opera entwickelt, ständig vielleicht weiß das. Keine Ahnung. Aber am besten Mail schicken und die schickst weiter. Okay. Ja, was ist grundsätzlich die Geschichte mit den Plugins? Also Plugins sind allgemein ein bisschen ein Problem. Was kann man dagegen tun? Und das ist ein Maßnahmenkatalog, der jetzt nicht Pflicht ist, aber der konkret hilft. Erstens, HTML 4.0 Kompatibilität. Das ist ein netter Standard. Ein netter Standard hat den Vorteil, dass man sich an sich alle daran halten sollten, auch wenn sie es nicht wirklich tun. Aber damit hat er mal seine Hausaufgaben gemacht. Das geht so weit, dass man sich auch anschauen kann bei den Editoren und Authoring-Umgebungen, dass man halt welche nimmt, die HTML produzieren, das HTML für Null compilant ist. Das tun nicht alle. Da gibt es zum Beispiel manche, die es überhaupt nicht tun. Bei der Wahl der Produkte sollte man darauf achten. Zweiter Punkt, Abwärtskompatibilität. So weit runter wie möglich. Nicht nur deshalb, weil es Leute gibt, die irgendwie den Navigator 4.7.1 haben, sondern weil alternative Devices, wir haben gesprochen über Mobile und Co. oder auch Web-TV, also wirklich das Fernsehen, im Fernseher, Internetseiten, meistens frühere Standards unterstützen. Und damit in dem Moment, wo man kompatibel ist zu früheren Standards, tut man sich leicht. Natürlich gibt es wieder Gründe, wo man sagt, es ist wurscht, ich brauche es nicht. Aber wenn man daran denkt, tut man sich leicht nachher, mehr damit zu machen, ohne einen hohen Mehraufwand.
Die Inselseite zum Beispiel kann ich auf dem Palm dann nicht navigieren.
Das kann sehr gut sein. Ich glaube, die Navigation ist ein bisschen JavaScript, oder?
Ja, ein bisschen ist untertrieben.
Okay. Ja, ist ein Beispiel. Wir können gleich die Inselseite als Beispiel nehmen. Die Idee ist nett, die Navigation fährt mit. Problem ist, wenn die Navigation mitfährt, brauche ich JavaScript, um das Ding zu steuern. Potenziell funktioniert es bei Dingen, die JavaScript nicht unterstützen oder auch Leuten, die JavaScript abdrehen, nicht. Variante kann dann sein, dass man sagt, okay, wenn ich JavaScript nicht habe, gehe ich her und baue eine statische Navigation und. Wird sofort mühsamer. Das heißt zum Beispiel der Fall, wie es eigentlich gehört. Wenn man sagt, ich will etwas machen, was nett ist, ich habe lange Texte, ich habe mit, aber einen kurzen Weg trotzdem zur Navigation, ist ja an sich eine Usability-Geschichte, muss ich die Alternative bieten für die Leute, die das in irgendeinem Grund nicht haben. Weil die ganz klare Antwort sind. Der Grund, warum es dann trotzdem nicht passiert, ist einfach der Punkt, die Zeit ist nicht da. Das heißt nicht, dass es gut ist, aber es ist die Erklärung, was oft passiert. Nächster Punkt, testen. Ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Jeder kann auf seinem Computer problemlos 7 verschiedene Browser installieren. Viele tun es nicht, weil es zu faul ist. Das Testen dauert dann manchmal 5 Minuten. Ich weiß, wie viel Prozent Webentwickler tatsächlich mehr als einen Browser. Die meisten haben 2. Weil einer, der default dabei ist, und der zweite, den man mag. 2 ist nix. Irgendwie alles unter 5-6 Browsern ist nicht einmal eine Rede wert. Und es ist wirklich kein Aufwand. Das kann schnell gemacht werden und wird oft nicht gemacht. Das heißt, wenn es eine Regel gibt, die Dinge sich wirklich anschauen, dass man wenigstens weiß, dass es dort gerade funktioniert. Sonst wird man angerufen und sagt, oh echt? Und das ist halt nicht sehr gut. Dann kann man sagen, ja, es ist so und so viel Prozent verlieren wir deshalb. Auch wenn man an ein kommerzielles Projekt denkt. das Marketing kann anders damit umgehen, wenn man sagt, okay, 3% sehen es nicht oder sie zahlen den Betrag. Dann machen wir es noch für die 3%. Dann sagen die nein, dann haben das Gefühl, sie haben Geld gespart, weil sie ein paar Leute verärgert haben. Im anderen Fall sagen sie nichts, die Seite geht live und sagen, hallo, 5% sehen es aber nicht. Oh sorry, tut mir leid. Und sie sind in der Bringschuld und müssen das Ding nachbauen. Also daher, man sollte wissen, welchen Mist man produziert. HTML-Extensions, außer man hat einen Grund dazu, wir haben schon darüber gesprochen, Hände weg davon. Und es ist ja halt eine Definitionsfrage, was ist eine Extension? Sieht man Java und Flash noch als Extension? Kann sagen, okay, für mich ist es keine Extension mehr, für mich hat es jeder. Die Frage, wie man seine Zielgruppe definiert. Aber das gilt halt zu überlegen, deswegen habe ich zum Beispiel genau bei der Übung gesagt, Sie können bestimmte Dinge verwenden und müssen einen Grund dafür haben, weil die Zielgruppe muss dazu passen. Und da kann man dann auf diversen Seiten nachschauen und kann sagen, wie ist die Verbreitung, zieht 50% davon ab und dann ist man ungefähr auf der Warenzahl. Cross-Plattform-Plugins ist genau der Punkt. Wenn man solche Plattformen verwendet, nur welche, die Cross-Browser, Cross-Plattform verfügbar sind. Nichts, was proprietär ist. Also zum Beispiel die ganzen Geschichten, die Internet Explorer-only sind, da gibt es ein schönes Beispiel, Wild Tangent, wer kennt das? Okay, Grafikgeschichte, OpenGL-Renderer im Internet Explorer. Schwer geniales Ding. Erzeugt im Internet Explorer einen OpenGL-Kontext. OpenGL ist so ähnlich wie DirectX für Grafikausgabe. Und lädt 3D-Spiele nach. Mit allem, mit den ganzen Medien und der Logik und so weiter. Und das Ding ist wirklich nett gebaut, weil das Ding kann bereits gespielt werden, bevor die ganzen Texturen und Daten da sind. Das heißt, das Format ist wirklich dafür ausgelegt, übers Netz verwendet zu werden. Geht auch gar nicht anders als über so eine Art DirectX-Schnittstelle. Ich weiß gar nicht, ob es ein OpenGL-Kontext ist. Vielleicht ist es auch ein DirectX-Kontext. Wurscht. Da gibt es einen Grund dafür. Es ging technisch gar nicht anders, das zu machen. Aber damit kann man Wild Tangent nicht für große Anwendungen verwenden, sondern zu sagen, ich habe eine kleine Community, die gerne übers Netz was spielen wollen. Das heißt, es gibt immer Gründe dafür und sehr viele Gründe dagegen. Und man muss es abwägen. Zwei Dinge noch. Code validieren. Es gibt Systeme, die das automatisch tun. Es gibt viele Freeware-Tools, die das automatisch tun. Es ist nie schlecht, gerade wenn man Template-basierte Dinge macht, einfach sich das Ding validieren zu lassen und sagen, es gibt dort Errors oder nicht. Und das Zweite, das wird noch häufig gemacht, was nie gemacht wird, ist Linting. Das heißt nichts anderes, als dass es jede Menge Dinge, die zu gutem Code dazugehören. Das klassische Beispiel, was jeder kennt, ist eine Bildbreite- und Höhenangaben angeben oder Alt-Tags angeben. Breiten- und Höhenangaben, ganz einfach deshalb, dass das Design schon gescheit ausschaut, bevor das Bild geladen ist. Und die Alt-Tags, damit auch, wenn man die Bilder nicht sieht, die Bilder nicht sehen will oder die Bilder nicht sehen kann, wenn man einfach keine Sehfähigkeit hat und über alternative Ausgabegeräte gibt, man trotzdem Informationen bekommt. Solche Dinge werden oft und gern vergessen, weil man sie im Normalfall nicht mal merkt, vor allem wenn man es entwickelt. Dazu gibt es Tools, die LinkedIn machen und einfach hergehen und sagen, Achtung, du solltest. Das sind so die klassischen Warnings.
Okay. Ich habe eine Frage, und zwar wegen der Validieren. Und zwar verwende ich den 4.1 Validator von W3C und es ist recht lustig, weil eine verschachtelte Tabelle zum Beispiel, dass man da extra noch einen Tag rummacht, zum Beispiel Object Map oder sowas in der Art. Das heißt, dass man das noch extra raushebt, dass das eben verschachtelt ist. Das heißt nur, dass man Tabellen verschachtelt, passt dem nicht. Gibt es einen speziellen Grund dafür?
Also ich habe mit dem W3C immer wieder meine Probleme. Die schlagen immer so Dinge vor, wo ich mir denke, ich verstehe es
nicht. Das Object wird nur von Microsoft
wieder unterstützt. Ja, also für mich ist es nicht richtig. Object wird unterstützt von Mozilla und in gewissen Gebieten sogar besser als vom Internet Explorer.
Ja, nur wenn du das dann verwendest im Design selbst, kann es sein, dass da die Seite unten raufrutscht, weil da kein Platzhalter dafür reserviert wird. Dann hast du den Text über dem Design unten drüber.
Also zum ganz Grundsätzlichen. Das ist immer das Blöde auch bei diesen Standards. Jetzt ganz, die Problemstellung, keine Ahnung. Vorneweg einmal. Nur grundsätzlich gibt es zwei Teile. Es gibt manchmal Standards, die definiert sind und entweder von allen ignoriert werden oder grundsätzlich so stimmen und komische Auswirkungen haben und noch buggy sind. Also grundsätzlich ist es da so, dass man oft dann sagen kann, Standard gut und schön. Ich teste selber, schaue mir die Ergebnisse an. Wenn man wieder vorher geht, dann geht man testet selber. Dann sagt man, okay, ich ignoriere diese Dinge bewusst. Gerade vom W3C kommen immer ewige Dinge über Jahrzehnte hinweg, die ich zum Teil auch einfach knall. Also auch die Art, wie Dinge formuliert sind, fällt mir wirklich schwer. Ich habe manchmal versucht, das damals durchzumusten. Ich habe den irgendwann aufgegeben. Also es ist auch klar, das ist die Bürokratie im Netz und die ist halt Bürokratie. Man muss damit umgehen, man muss wissen, es gibt es und der Sinn ist im Endeffekt, das Standard ist, macht uns allen nur das Leben leichter, damit wir wissen, wie die Browser alle sein sollen. Kürzer ist es gleich, mit den Browsern anzuschauen und zu wissen, was da tatsächlich Sache
ist. Es ist im Endeffekt ein Argument, dass man sagt, man hat eine Seite, die laut W3C zum Beispiel einen Standard einhält und ein Browser kann sich darstellen, kann man sich dann darauf berufen, dass man sagt, na gut, ich habe mich
nichts erzählt. Das ist über das arme Bütesiegel. oder wie die Werbung sagt, wir sind jetzt mindestens 5% unter EU-Vorschrift für 5. Ja, also das ist so klassisch diese Linie oder Stiftung Warntest hat ergeben, 3 Leute haben gesagt, das ist für billige. Ja, nein, natürlich, man kann es verwenden. Und man kann damit auch die Leute, die auf sowas Wert legen, befrieden.
Also in E-Commerce haben wir gelernt, das ist ganz schlecht, wenn man 10.000 Banner hintut, wo steht, wir sind W3C kompatibel, wir sind blindenkompatibel, wir sind so, ja. 10.000 behindert, wir unterstützen dieses, jenes, 10.000 andere Sachen und ja.
Na, da denke ich, das geht jetzt wieder nicht um Vorgaben, was mir dazu einfällt, ist ungefähr so wie ein Auto, wo dann unten drauf blickt, wir haben einen Crashtest überstanden, in dem Auto
finden genau.
Sie nicht, Sie können eine Mikrowelle transportieren. Also natürlich, das ist bei so Early Technology Dingen ist das immer dabei. Das ist genauso wie bei der Mikrowelle, am Anfang wirklich jetzt das Pickerl ist, bitte den Hund nicht trocknen. Kennst du die Geschichte? Ja, gut. Also das sind so Dinge, das ist bei Technologieetablierungen am Anfang so der Fall. Auch bei Handys, wo groß draufsteht, Polyphone Klingeltöne. Und? Das ist so das Gleiche, wie diese Webseite entspricht dem Ding. Das ist, weil alle Webseiten nicht entsprechend kaputt sind. Aber an sich sollte es ja Standard sein, dass sie entsprechen. Das heißt, wenn man es nötig hat zu sagen, dass wir entsprechen, ist es erst, wenn man denkt, okay, das heißt, das ist jetzt neu. Ich glaube, es ist eher eine strategische Frage.
Es ist auch, glaube ich, einfach eine Art Werbeeffekt. Einfach, wenn ich habe jetzt meine persönliche Seite, die ich auf unserem Studenten-Server angesiedelt habe, ist XHTML1.1 und auch wirklich nur XHTML1.1. Das heißt, der Internet Browser, wenn man hingeht, sagt er, ich weiß nicht, was ich mit der Application XHTML plus XML tun soll, wo wollen Sie es speichern? Das ist eine bewusste Entscheidung von mir, es ist eine Technologieseite, ich sage mir, ich möchte mir nicht die Mühe machen, das in einen Internet Browser anzupassen, ich möchte die Fähigkeiten haben, die ich mir XHTML biete. Und es ist mir eigentlich völlig wurscht, ob Internet Explorer Benutzer das sehen, aber es ist dann standardkonform. Ja, und das schreibe ich dann aber auch hin.
Das ist genau eine alternative Form von verbotenen Ort. Das ist genau die Geschichte. Sie sagen damit, oder du sagst damit, liebe Leute, wenn ihr so blöd seid, den je verwendet, sucht euch was anderes. Und alle, die mit XHTML nichts anfangen können, ja, lernt einmal was und kommt dann wieder. Und ich bin exklusiv und stolz darauf. Genau. Das ist die bewusste Entscheidung. Das ist, sag ich, man darf das ganz bewusst machen. Und man kann dafür alles verwenden, was man zur Verfügung hat. Zum Beispiel restriktive Technologie. Du könntest genauso hergehen und eine fette große Formel aufschreiben und sagen, geben Sie das Ergebnis ein und damit kommen Sie raus.
Google hat sowas gemacht für die Bewerbung neuer Entwickler. Die haben gesagt, gib die 100. Stelle von Pi aus oder so irgendwas.
Ja.
Und gibst die dort ein. Themen
funktional programmieren lösen müssen, das Google gestellt hat.
Ja.
Okay, das ist ja ganz andere
Geschichte. Spaß ist halt,
ja. Aber man kann das gleiche Drehbuch auf verschiedenste Arten verwenden. Und das ist eine Sache, ich verwende neue Technologie, um Leute, die keine Jackies sind und nicht bereit sind, alternative Technologien zu verwenden, bewusst auszusperren. Diese Strategie ist nur eine Entscheidung getroffen. Ich würde sogar draufschreiben. Als Begründung. Ja. Gut. Was gibt es noch? Weil dann gehen wir ja zur Praxis langsam, das ist ein bisschen viel Theorie. Betriebssysteme sind ein Thema, Fonts sind ein Thema, Fontgrößen sind ein Thema, verschiedene Devices und Websites for Handicap, dazu werden wir auch kommen. All diese Dinge sind ein großer, großer Punkt.
Die
Zeit haben wir so.
Die Frage ist, wie genau du den machen kannst.
Erster Punkt, Verfügbarkeit von Fonts. Ich möchte ein bisschen auf konkrete Dinge eingehen, um ein Beispiel zu geben, auf konkrete Maßnahmen, was immer okay. Erstens, entscheidend ist, im Web gibt es sowas wie Fontfamilien. Damit kann man Schriften setzen, ohne sich auf eine genaue Schrift festzulegen. Und zweitens, das Entscheidende ist, es gibt TrueType und Pixelfonts. Wer von Ihnen weiß nicht, was der Unterschied zwischen TrueType und Pixelfonts ist? Okay, ganz kurz nur. Funktioniert folgendermaßen. Man kann eine Schrift auf zwei Arten definieren. Und zwar ist eine Schrift an sich eine Ansammlung von netten Linien und Kurven. Das heißt, man kann sie als Vektoren definieren.
Das heißt, ich gehe her und ich will mir jetzt ein T bauen, und zwar ein Times-Roman-T. Und das sieht halt irgendwie so aus. Ja, zeige ich mir nicht meine Stärke. So. Und jetzt kann ich ja sagen, wunderbar, das ist eine Linie. Und die hat halt hier irgendwo Tangente, das heißt, das ist eine Funktion, und da ist eine Gerade, und das ist noch eine, und so weiter. Und damit definiere ich mir die Schrift. Oder ich kann hersehen und sagen, okay, das sind halt lauter Punkte. Machen wir es jetzt ein bisschen einfacher. So. Beides schaut gleich aus, wenn jetzt die Auflösung hoch genug ist. Problem ist, zwei grundsätzliche Dinge. Nämlich erstens, ich brauche dafür auf einer bestimmten Auflösung mehr Information. Weil ich einfach sagen muss, dass ich ein Bild habe, sagen wir, das ist jetzt nicht komprimiert. So. Und habe halt für jeden Bildpunkt entweder schwarz oder weiß. Das heißt, ich brauche ein Bild, um den zu setzen, und habe eine bestimmte Auflösung, muss es halt setzen, brauche halt viele, viele Punkte, um einen großen Buchstaben darzustellen. Der zweite Punkt hier ist, ich habe halt ein paar Funktionen. Der große Unterschied ist, ich kann dieses Ding hier beliebig größer machen und es werden immer die gleichen Linien sein. Wenn ich dieses Ding größer mache, wird es immer ein Pixel. Das ist der grundsätzliche Unterschied zwischen den beiden. Das heißt, das da kann ich nicht in beliebigen Schriftgrößen darstellen, das da sehr wohl.
Andererseits habe ich beim Drucker von manchmal das Problem, wenn ich ihn zu klein darstelle, ist er nicht mehr lesbar, weil komplett...
Sekunde.
Achso.
Wir sind noch nicht so weit. Okay, wir sind jetzt beim ersten Punkt. Das heißt, das da wird immer als Funktionen dargestellt. Das Problem ist allerdings, unser Monitor kann keine Funktionen darstellen, sondern Bildpunkte. Das heißt, wir brauchen eine Konvertierung von Funktionen in Bildpunkte. Das heißt, der geht her, hat irgendeine lustige Funktion, und zwar geht er her und sagt, das Ding ist jetzt so und so groß. Da sind meine Bildpunkte. Ja? Und jetzt geht er her und fragt, ist das ein Bildpunkt? Schießt halt da in die Mitte und sagt, okay, da ist ein Bildpunkt. Das ist jetzt eine Computergrafikbasis ohne Computergrafik. Also mache ich schwarz. Und so weiter, macht er schwarz. Hier hat er ein Problem, er schießt da hin. Das ist jetzt irgendwie gerade noch schwarz. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie er hergeht. Er sagt, okay, das ist gerade noch schwarz, ich mache schwarz. Das ist eigentlich, dann mache ich was weiß, das ist eigentlich noch schwarz, ich mache schwarz. Schwarz, naja, das ist auch schwarz. Das da ist nicht, das da ist auch nicht, das heißt, all die verschwinden und wieder weiß sind schwarz. Also dieses Ding kann man nicht mehr als D erkennen. Richtig? Weil ich habe hier unten zwei schwarze und ich habe da oben eben so eine komische Wurst. Das heißt, das war die nächste Generation dieses Algorithmus, es geht her und sagt, okay, das ist 30% schwarz und 30% weiß, also ist das ein bisschen grau. Das ist auch ein bisschen grau und das ist dunkler grau, ein bisschen heller und die beiden sind so. Damit kann man dieses schwarze Ding lesen. Aber allerdings, genau das, was der Kollege gesagt hat, wenn das Ding zu klein wird, wird das Ganze so ein graues Matsch. Weil er halt immer die einzelnen Punkte interpoliert, unterschiedliche Farbwerte annimmt und die uns sauber darstellt. Das heißt, wir haben gleich zwei Möglichkeiten, hier von einem Vektorbild auf ein Pixelbild zu kommen, nämlich entialized. Das nennt sich Kantenketten, damit nehme ich nicht nur schwarz oder weiß, sondern ich mische auch die Farbwerte oder nicht entialized und damit mache ich einfach nur Farbpunkte. Ich überspringe jetzt kurz was. So. Und damit sehen wir genau, was der Punkt ist. Da oben sehen Sie diese zwei Schriften. Wer da einmal 12 Punkt, 10 Punkt, wer da 12 Punkt, 10 Punkt, einmal mit und einmal ohne Entialized. Das da ist Verdana, 12 Punkt und 10 Punkt ohne Entialyzing und das mit Entialyzing. Man sieht dieses Mischen wunderschön. Was ist der entscheidende Punkt? Bestimmte Schriften sind für bestimmte Auflösungen optimiert. Das heißt, obwohl es Formeln sind, ist, wenn ich diese Formel ohne Entialyzing in einer bestimmten Punktgröße darstelle, ist das Schriftbild trotzdem scharf. Zum Beispiel Verdana. Wir sehen, Verdana im Schriftpunkt 12 und 10 ist in beiden Fällen sauber klar lesbar. Die Vektoren sind so gelegt, dass er sehr schön einzelne Punkte setzen kann und es für uns, für unser menschliches Auge, sauber wahrnehmbar ist. Das heißt allerdings, wenn wir Verdana entialyzen, wird das Ganze schier. Es sind ja trotzdem Vektoren. Und die kann er trotzdem interpolieren. Das heißt, bei diesen Buchstaben würde man sagen, normalerweise zeichne ich den nicht, aber wenn ich entialyze, zeichne ich ihn ein bisschen. Und dadurch wird er so schier grau. Okay? Damit ist jetzt das Konzept zwischen TrueType und Pixel soweit klar. Und jetzt kommen wir zurück, wir kommen nachher noch einmal dazu. dann wird nämlich klar sein, was das nächste Relevante ist. Gut. Das heißt, wir haben das zweite, was relevant ist, es gibt verschiedene Arten von Schriften. Es gibt Schriftarten verfügbar, das ist irgendwas Windows-Geschichtel, und da kann man sagen, man kann bestimmte Schriften verwenden, um Dokumente darzustellen. Das ist der zweite Punkt. Der zweite Punkt, mittlerweile kaum mehr mit CSS, aber früher konnte man sagen, ich würde gerne diese Website in dieser Schrift sehen. Warum? Es waren wissenschaftliche Dokumente, und dann gab es einen, der hat es lieber in Verdana gelesen, und einer hat lieber in Courier gedruckt, und der dritte hat es in Times New Roman überhaupt groß ausgedruckt. Das heißt, man konnte Schriftarten selber einstellen. Das heißt, wenn man davon ausgegangen ist, dass es nur darum ging, Informationen zur Verfügung zu stellen, ist es ein sehr sinnvolles Feature. Mittlerweile wollen wir das aber nicht, weil wir die Schriftarten festsetzen wollen, weil es ein Teil des Designs ist. Daher, erstens, es gibt drei Schriftfamilien. Wer kennt die nicht? Grundsätzlich? Okay, die kennt jeder. Dann nur ganz kurz. Serif, Sans-Serif und Monospaced. Wodurch unterscheiden sie sich? Serifen sind Knödel, wenn man so will. Das heißt, der Sinn der Sache ist der, wenn wir nochmal das T von vorher nehmen. Wir haben unser lustiges T. Ja? Und dieses Ding hier, das sind die Knödel, die wir meinen. Und der Grund der Geschichte ist der, dass man früher Schrift hauptsächlich beim Druck verwendet hat. So seit der Gutenberg-Bibel irgendwie, bis heute. Und beim Druck hat man ein Problem. Es funktioniert nämlich so, dass es einen Stempel gibt, der genau dieses Ding produziert. Und der erste Stempel war tatsächlich so, weil das ein T war. Und was ist passiert? Das sind harte Kanten. Und Tinte ist ja am Anfang flüssig. Und was passiert mit Tinte? Tinte fließt. Und jetzt entsteht ein unterschiedlicher Widerstand in dem Bereich, wo Tinte ist und wo Tinte nicht ist. Und zwar kann es hier momentan sehr gut fließen. Und außerhalb nichts. Das ist das Begrenzte schön. Ganz bewusst. Aber bevor die Tinte trocknet, ist ein bisschen zu viel Tinte drauf. Und das Blatt ist uneben, weil ein Blatt nun mal uneben ist. Und die Tinte fließt in irgendeiner Richtung. Das heißt, entweder dorthin oder dorthin oder dorthin. Jetzt, was passiert, wenn die Tinte dorthin fließt? Die Tinte fließt hier hin und sammelt sich hier an. Und wenn sie sich jetzt hier ansammelt, schwappt irgendwann mal etwas zu viel und es schwappt raus und wird so ein Catch. Das heißt, die ersten Schriften waren so hässlich, man sieht das auch hin, und das war dann hier auf der Seite verwaschen. Okay? Das heißt, was macht man? Man versucht, quasi so Auffangbehälter zu machen, wo die Tinte sich sammeln kann. Das heißt, ich baue die Schrift nicht so, sondern man macht zum Beispiel sowas. Ja? Und das hier sind meine Auffangbehälter. Und wenn jetzt die Tinte hier rüber fließt, kann sie sich hier sammeln und durchaus hier einen Topf bilden. Das Schriftbild verändert sich nicht. Soweit klar? Das heißt, es war einfach ein guter Schmäh, um mit den technischen Mängeln von Print umzugehen und Schriften zu machen, die auch, wenn zu viel Tinte aufgetragen wird, und das war bei den frühen Geräten besonders stark der Fall, und die Tinte verschwimmt, es trotzdem gut lesbar bleibt. Okay. Das hat nichts mit Design zu tun. Mittlerweile wird rund um diese Serifen sehr viel designt. Und der Punkt ist der, dass tatsächlich bis heute auch bei ganz modernen Tintenstrahldruckern solche Schrift besser lesbar ist. Die Veränderungen sind minimal, aber es ist noch immer verfügbar. Und das ist tatsächlich nach wie vor besser lesbar. Das heißt, die klassischen Serifenschriften wie die Times New Roman, die wir hier sehen, ist im Bereich Print besser lesbar. Das andere ist eine Sans-Serif-Schrift. Das ist klar, das sind möglichst gerade Linien. Jetzt erinnern wir uns an dieses Beispiel. Je mehr Schnörkel das Ding hat, desto mehr Probleme wird sie bei Rundungen haben und desto mehr Bereiche werden ein bisschen sichtbar sein. Das heißt, desto geringer ist die Chance, dass ich klar sagen kann, so ist das T. Das heißt, Sans-Serif-Schriften kann ich am Bildschirm besser lesen. Weil ich mir leichter tue, egal ob sie aliased ist oder anti-aliased, wir erinnern uns von vorher, sie sauber darzustellen. Das heißt, grundsätzlich kann man als Regel sagen, Sans-Serif-Schriften sind besser lesbar am Bildschirm und Serifenschriften sind besser lesbar im Print. Ja.
Wir sind dann aber im User-Interface-Design letztes Semester, haben wir dann gesagt, dass die Serifenschriften mit ihren Schnörkeln unten stabiler sind. Weil sie eine
dazu kommen wir gleich.
Visuelle Bahnlinie bieten.
Für jetzt gibt es noch eine zweite Sache. Die Schriftgröße ändert sich. Das heißt, wenn die Schrift größer wird, habe ich dieses Problem nicht mehr. Und zwar um das Ganze detailliert zu machen. Es geht um einen prozentuellen Anteil. Das heißt, wenn dieses T so viel Platz braucht, dass ich halt hier viel mehr Linien habe, das heißt, mein Unsicherheitsbereich hier unten relativ klein ist, sagen wir 20. Ausmaß, ist dieser Graubereich, den ich dann hier daneben habe, nicht mehr störend. Und dann kann ich die Potenziale, die mir so eine Serifenschrift bietet, nutzen. Und zwar ist das zweite Problem, das wir im Netz haben, alles ist freifliegend. Das heißt, alles, was Stabilität kommuniziert, ist für uns angenehm. Und das macht zum normal eine Schrift, die Serifenschrift sehr gut, weil alle Buchstaben quasi einen Sockel haben, auf dem sie stehen. Und dieser Sockel vermittelt Stabilität. Das heißt, für große Überschriften ist eine Schrift wie eine Times New Roman sehr gut geeignet. Weil damit beruhigt man das ganze Bild. Diese Arrow schaut irgendwie so krampfdynamisch aus. Die Times New Roman, die wirkt stabil, ruhig, gediegener. Das heißt, bei der Wahl der Schrift können wir an diese Dinge denken. Und die dritte ist eine Monospaced. Und zwar ist Monospaced nichts anderes, als dass an sich Buchstaben unterschiedlich viel Platz brauchen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein I haben, und zwar jetzt sans serif, ja, braucht das Ding definitiv weniger Platz als ein A. Okay? Das heißt, wenn ich IA schreibe, ist das Wort, der I, braucht das I einen geringeren Anteil. Das heißt, wahrscheinlich werde ich das A hier ranrücken. Das heißt, wenn ich aber A, das heißt, mein IA sieht so aus und mein AI sieht so aus. Ja? Das heißt, in diesem Fall beginnt der Buchstabe hier und in diesem Fall beginnt der Buchstabe hier. Und das ist ein ziemlich großer Unterschied. Und manchmal will ich das nicht, weil ich die Abstände von Buchstaben nutzen will, um klare Strukturierungen zu machen. Zum Beispiel Einrückungen, besonders bei Code-Auffall. Und deswegen ist für Source Code und viele solche Dinge eine Monospaced-Schrift sehr gut geeignet. Was wiederum dazu geführt hat, dass alles, was Monospaced ist, oft technisch oder wissenschaftlich ist. Das heißt, kulturell verwendet man mittlerweile, wenn man wissenschaftliche Zitate als Beispiel, wird das gern gemacht, aber besonders für Formeln, für Source Code Beispiele und so weiter, wird auch wurscht, ob man diese Einrückungen braucht oder nicht, gerne eine Monospaced-Schrift verwendet. Was wiederum einen rein technischen Grund hat. Okay? Grundsätzlich die Hintergründe von den drei Schrifttypen soweit klar. So, jetzt schauen können wir mal diese Schriften ein bisschen vergleichen. Das ist Arial, normal und fett. Wenn wir jetzt Arial neben Times New Roman stellen, sehen wir auch schon in der Größe bei der kleinen Schrift, Times New Roman ist merklich schlechter lesbar. Am Bildschirm, Projektor, Tageslicht und so weiter, da merkt man schon wirklich den Unterschied. Versuchen Sie mal beides zu lesen, Sie werden merken, Times New Roman ist schwerer zu lesen. Das heißt, wenn es klein wird, wird Arial angenehmer. Auch dazu wichtig, wenn auch diskutiert wird, nehmen wir Tahoma, Arial oder Verdana. Arial ist im Unterschied zu Verdana und Tahoma auch eher für Print. Und sie ist relativ breit. Verdana und Tahoma sind zwei Schriften, die in der Schriftgröße 10, 11, 12 und 14 ohne Aligning sauber ausschaut. Und das ist das, was sie auszeichnet. Damit kann man leicht ein sauberes Schriftbild erstellen. Okay? Und jetzt kommen wir wieder dazu, warum Pixelfonts manchmal Sinn machen. Pixelfonts können mit Anti-Aliasing nichts anfangen, weil es nichts gibt, was Anti-Aliased werden kann. Das sind einfach Pixel. Das heißt, Pixelfont kann ich nur in ihrer designierten Auflösung verwenden. Ich sollte bloß nicht verändern, aber in der Form sehen sie genauso aus wie geplant. Und dazu sind sie gut. Wer viel mit Flash tut, wird oft in Flash Pixelfonts sehen, wo man verschiedenste Schrifttypen hat. Genau das ist die Überlegung. Da kann ich verschiedene Designs haben und trotzdem Kontrolle haben, wie das Ding ausschaut. Gut, wir vergleichen Koya mit Arial. Man sieht also erstens, das Schriftbild ist bei allen Buchstaben gleich schlecht oder gut, weil alle Buchstaben gleich viel Luft haben. Das ist manchmal auch für die Lesbarkeit in kleineren Größen angenehm. Es sieht so ein bisschen aus wie halt Schreibmaschine. Und das hat einen guten Grund. Wir erinnern uns an die alten Schreibmaschinen, die haben immer einen Platz weitergerückt, wurscht wie groß der Buchstabe war. Die konnten nicht sagen, wenn es ein I ist, rück weniger weiter weit. Das heißt, Schreibmaschinen waren immer monospaced. Und deswegen ist das Zweite, was man mit dieser Schrift machen kann, man kann sie verwenden, um so einen Schreibmaschinen-Look zu erzeugen. Wenn man das will. Gut, Ganz kurz, wie man Fonts definiert. Jeder von Ihnen wird schon gesehen haben. Wer noch nicht gesehen hat, soll sich schämen und sich anschauen. Man setzt da, also zum Beispiel kann man hier sagen, okay, ich habe eine Font-Family, die ich setze. Damit kommen wir zu diesem Punkt Font-Family. Das heißt, ich sage primär, wenn verfügbar, nimm Verdana. Wenn Verdana nicht da ist, was eh nicht der Fall ist, nimm Arial und so weiter und so fort. Und da kann man auch genauso angeben, einfach Sans-Serif. Das heißt, nimm irgendeine, und zwar die, die als erste als Sans-Serif festgelegt ist. Und da kann man Font-Size in Pixel, man kann sie auch theoretisch in Punkt angeben, ich würde Pixel vielleicht stark empfehlen, und so weiter und so fort. Man kann jede Menge Dinge festlegen. Der Vorteil hier ist grundsätzlich CSS die Funktionsweise. Ich habe ein File, das mir Schrift und andere Definitionen festlegt. Und dieses File wird von jeder einzelnen Seite verwendet. Was ist der Vorteil? Ich muss meine Definitionen nicht in jeder Seite neu angeben, sondern alle Seiten verwenden ein CSS-File. Zweiter Vorteil, ich ändere mein CSS-File, alle Seiten sehen anders aus. Okay? Das ist der Grundgedanke von CSS. Die erste Stufe von Trennen von Content und Design. Das ist eigentlich die Grundüberlegung bei CSS. Dass das bei den Schriften natürlich nicht aufhört, ist klar. Deswegen entwickelt sich CSS und deswegen gibt es so viele Alternativen. Aber das ist der Grundgedanke. Gut, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, nämlich Allied und Anti-Allied. Und das ist jetzt noch viel wichtiger als beim CSS-Festsetzen, weil da macht es der Rechner eh automatisch. Ist, wenn Sie Schriften verwenden, die in Grafiken eingebettet werden. Das ist nämlich oft der Fall. Man hat ein Menü, da hat man eine Sonderschrift, was weiß ich, es geht um irgendeine Gruselseite und man verwendet Gothic. Also so klassisch Linksschriften. Dazu ist ein Punkt wichtig. Wenn man Schriften verwendet, die anti-aligned gut ausschauen, wieder oben, dann sollte man bloß nicht auf die Idee kommen, sie zu aligned. Das kann man in Photoshop und in anderen Programmen machen. Das kann man einfach an- und ausschalten. Es wird aber lustigerweise, ist eines der weit verbreitetsten Fehler. Ich brauche das Handy für die Uhr, ein bisschen da aufpassen muss. Was eines der häufigsten Fehler, der von Grafikern gern gemacht wird. Grafiker haben erfahrungsgemäß keine Ahnung von Digital Media und vor allem Web. Deswegen sagen sie, Schrift ist umso schöner, aber alles ist schöner, wenn es anti-aligned ist. Ja, dass sie die Kanten ja auch. Das stimmt eben nur dann, wenn das Ding nicht dafür ausgelegt ist, dann wird es nämlich nicht mehr lesbar. Das heißt, das ist eine Sache, an die man denken sollte und damit kann man sehr leicht vielen Seiten extrem viel Qualität sorgen. Okay? Das ist zum Beispiel das gleiche auch bei Flash. Wenn jemand Flash automatisch rendert und Anti-Aliasing erzwingt, bei Verdana und der Homework-Schriften, die das nicht nötig haben, schaut das Mist aus. Und das kann man in neueren Versionen nicht erzwingen. Das heißt, für alle, die in der Übung das verwenden werden, bitte daran denken. Ist das soweit das Konzept klar, oder sind wir jetzt zu weit abgedriftet und dann wieder ausgeschrieben? Okay. Gut, zweiter Punkt dazu. Wir erinnern uns an die CSS-Definition. Man kann diese CSS-Definition auf zwei Arten definieren. Man kann nämlich hergehen und eine Font-Size absolut oder relativ setzen. Der Sinn der Sache ist der, dass auch eine sinnvolle Überlegung, man sich gedacht hat, okay, es gibt Leute, die haben unterschiedliche Bildschirmauslösungen und unterschiedliche Platz am Bildschirm und manche sehen besser, manche schlechter. Das heißt, manchen Leuten ist es angenehm, kleine Buchstaben zu haben und manche angenehm große. Deswegen kann man bei manchen Seiten einfach sagen, ich setze meine Schrift auf sehr groß oder sehr niedrig. Ich habe den Internet Explorer jetzt als Beispiel genommen. Und dadurch, dass hier die Font plus 4 oder plus 1 oder minus 1, also relativ definiert ist, ändert sich die Schriftgröße im Verhältnis zum vordefinierten Wert. Ja? Das heißt, es ist ein vordefinierter Wert und es ist jetzt der vordefinierte Wert plus 4. Das heißt, ich kann sie ändern. Das geht bei Seiten wie Google problemlos, weil das Ding ist einfach eine Liste. Bei anderen Seiten kann man das zum Beispiel nicht verwenden. Nehmen wir als Beispiel den Standard. Hier ist es absolut definiert, das heißt vollkommen wurscht, wie ich meine Schrift verändere, die Schrift bleibt gleich. Und jetzt kommen wir zu einer philosophischen Frage, ist es gut oder schlecht? Jeder Designer wird sagen, es ist nötig, sonst kann ich ein Design, das wie eine Zeitung aussieht, nicht mehr machen. Viele Leute, die aus dem Bereich Usability Engineering kommen, sagen, es ist fürchterlich. Endlich haben wir ein System, ich würde mir wünschen bei der Zeitung, dass ich sagen kann, größere Schrift, kleinere Schrift. Und jetzt ist das da möglich. Und das ist ein Added Value im Vergleich zur normalen Zeitung, wenn man dreht das Feature ab. Dafür kann man schwer eine eindeutige Antwort geben. Weil es stimmt auch, dieses Design wäre mit relativen Schriftgrößen
kaum machbar. Vor allem das Problem ist nicht nur, dass es nicht machbar wäre, sondern viele Leute eine andere Schriftgröße eingestellt haben und nicht wissen warum und nicht wissen, wie sie es ändern. Das heißt, sie wollen gar keine größere Schrift. Sie haben nur keine Ahnung, wie man es ändert. Das heißt, wir sehen hier im Augenblick das zweite Problem. Unsere interaktiven Systeme, die wir fürs Web entwickeln, haben sehr viel mit dem interaktiven System, das da schon da ist, nämlich der Browser und das Betriebssystem zu tun. Aber die Benutzer wissen nicht, wie sie das drumherum verändern können und wir können sie ihnen nicht beibringen. Vollkommen chancenlos auf die Website schreiben, wenn sie einen Internet-Explorer haben, drücken sie Ctrl und Ding und dann wird sich's ändern. Versuchen manche Website, macht keinen Sinn. Keiner wird das machen, weil jeder glaubt, okay, wenn er das macht, kriegt er sofort ein Virus. Ist so. Und genau deshalb ist es ein Problem, aber auch dann die Extensions, die erlauben, den Browser fernzusteuern. Na, wer mag das schon gern? Wollen Sie diese Seite der Startseite festlegen? Wirklich angenehm, bitte.
Ich wollte nur sagen, ist vielleicht eine Argumentation dafür, dass man das festlegt, dass eigentlich jedes Betriebssystem die Leute, die schlecht sehen, schon hinten dabei haben, die Bildschirmlupe und so Sachen.
Ja, die Frage ist nur halt genau Bildschirmlupe, wer will das? Also es ist ein Problem, die Hilfen, die es breit verfügbar gibt, die integrieren meistens in Browser und Betriebssystem. Das heißt, man kann dann hergehen und die Bildschirmauflösung aufsetzen und damit das verändern. Mehr kann man nicht machen. Und diese Lupen, das heißt, der Punkt ist nur der, man muss ja nicht halbblind sein, dass man sagt, eine größere Schrift ist angenehm. Also das ist, glaube ich, auch ein interessanter Punkt. Mir passiert es, wenn ich wirklich blind bin, ich arbeite mit einer extrem hohen Auflösung, dass ich einfach die Auflösung draufsetze. Was aber auch stressig ist. Es ist doch absurd, dass ich meine Bildschirmauflösung ändere, damit ich einen Text besser lesen kann. Also, das Ding ist ein Thema. Man sollte sich was dafür überlegen. Im Idealfall sollte man eigentlich in verschiedenen Varianten unterschiedliche Designs machen. Oder den HTML-Standard so erweitern, dass man sagen kann, ich will die Seite komplett zoomen. Oder wir wieder ein Problem mit dem Screenspace haben. Also, man sieht, wie viele Probleme daraus entstehen. Ja.
Das sind nicht nur theoretische Probleme, sondern auch echt praktische Probleme, weil alle drei großen Browsers verschieden implementiert haben. Der Internet Explorer hat Pixelfonts den Fix. Die Mozilla im Opera, wenn ich zoome, werden auch Pixelfonts verändert. Im Opera verändern sich die Bilder mit, im Mozilla bleiben die Bilder in der gleichen Größe. Es ist überall anders, das heißt...
Dazu werde ich gleich kommen, danke, aber ich, gut. Das ist ein relevanter Unterschied. Das heißt, allein die Veränderung der Größe, eine sehr triviale Sache, impliziert sehr, sehr viele andere Dinge. Nämlich ist genau die Frage, wie sich eine Größe verändert. Beispiel, wir basteln gerade an einer Alternative, die auch diese Probleme lösen soll und haben massive Probleme nicht technischer Natur, sondern wie lösen wir es jetzt? Wenn ich ein Ding größer mache, was passiert eben? Wird die Schrift größer? Wird die Schrift nur punktweise größer? Wenn sie nur punktweise größer wird, bricht sie anders um. Soll man dieses anders umbrechen, damit der Benutzer sich nicht verirrt ist, verhindern? Wenn man das verhindert, kann es sein, dass der Schrift über den Text rausragt, weil er sprungweise sich anpasst, damit er gut lesbar ist. Was machen wir mit den Bildern? Und. Das heißt, der Punkt, dass dieses blöde Ding interaktiv ist, macht nicht nur technisch, sondern auch strukturell einem das Leben wirklich schwer. Okay? Und das ist auch der Punkt, warum es verschiedene Browser unterschiedlich lösen. Weil es so viele Varianten gibt, keinen Standard geben kann und jeder sich einen anderen Ansatz überlegt. Für jeden dieser Ansätze gibt es auch eine Argumentation. Und das macht das Thema Internet so mühsam und so schwer. Noch Fragen dazu? Okay, ich höre gleich auf, versprochenerweise. Der vorletzte Punkt und dann das nächste machen wir nächste Woche ist WebSafe Colors. Das ist schon fast historisch. Mittlerweile gibt es kaum Browser, die sagen, gibt es kaum Systeme, wo man wirklich sagt, WebSafe Colors ist ein Thema und ich kann nur die verwenden und keine anderen. Allerdings muss man wissen, dass es sowas gibt, weil es immer wieder vorkommt. Grundsätzlich sind das 256 ausgesuchte Farben. Bitte nicht frei, das sind 256 ausgesuchte Farben aus 3, irgendwas Millionen. Gesagt, das sind WebSafe Colors. Die werden im Web garantiert so dargestellt. Man kann sich daran halten, muss sich nicht. Wenn man sich daran hält, ist die Auswahl im Design wirklich geringer. Wenn man eher ein System hat, das wenig Farben verwendet, kann man gleich sich an die halten. Warum nicht? Das ist meine persönliche Meinung dazu. Wichtig ist nur, dass man weiß, dass es sowas gibt. Früher war es ein riesiges Thema, wo es Bildschirme gab, die nur weniger Farben unterstützt haben. Und wenn man dann eine Farbe genommen hat, die nicht eine von diesen Farben war, ist dann Lustiges passiert, dass diese Farben gemischt wurden. Und das hat dann wirklich grausam ausgeschaut. Jeder, der einen Commodore 64 hatte, weiß, was ich meine. Genau so hat es ausgeschaut. Oder so CGA und EGA-Farben. Ja, vor VGA, wer war noch dabei? Wow, cool. Okay, ja, also genau das. Und aus der Zeit stammt das noch, das ist eigentlich kein Problem. Gut, alles andere, wie gesagt, machen wir nächste Woche. Wir haben wesentlich länger gebraucht als geplant. Nicht vergessen, es gibt den Vortrag und herzlichen Dank.